Das hier ist Los Angeles. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Ganz allein und mit einem schweren Koffer im Schlepptau war ich östlich der Lincoln Avenue auf dem Washington Boulevard unterwegs. Kein Taxi weit und breit. Alle Telefone außer Betrieb. Die Chance, mein Flugzeug noch zu erreichen, sank gegen null. Deshalb beschloss ich bewusst, ein Risiko einzugehen und ging zu drei Jugendlichen mittelamerikanischer Abstammung hinüber, die auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants neben ihrem Auto herumlungerten. Jetzt auf dem Parkplatz näherte ich mich mit gemischten Gefühlen den drei schwarzhaarigen und dunkelhäutigen jungen Männern. »Na, wie geht's denn so?« sagte ich ruhig. »Ich muss zum Flughafen und bin schon spät dran. Taxis und Telefone haben mich im Stich gelassen. Was würdet ihr dafür verlangen, mich zu fahren?« Sie sahen sich an. Einer der Jungen, der ein weißes T-Shirt trug, sagte zu dem anderen, der offenbar der Fahrer des Wagens war,
»Hey, die Chance solltest du dir nicht entgehen lassen, Mann.«
Der Fahrer zögerte. Ich sagte, »Nenn mir einen Preis, mit dem du klarkommst.« Er sah mich direkt an. 10, sagte er.
»Ich geb dir 20.« »Mensch, lass uns das machen«, sagte der Junge mit dem T-Shirt.
Der Fahrer nickte und öffnete den Kofferraum. »Sie können Ihren Koffer hier reinstellen.« »Nein, danke«, antwortete ich ohne zu zögern. Die Vorstellung, die drei Jungen könnten mich irgendwo am Highway ohne Koffer auf die Straße setzen, stand zu deutlich vor meinem inneren Auge. »Ich nehme ihn lieber mit in den Wagen.«
»Echt cool«, sagte der Typ mit dem T-Shirt.
Da war ich also und vertraute mein Leben jener positiven männlichen Energie an, von der auf der Konferenz, wo ich war, so oft die Rede gewesen war. Der Fahrer fuhr auf die Straße Richtung Osten. »Der Flughafen liegt doch im Westen«, schoss es mir durch den Kopf. »Was jetzt?« Doch dann machten wir einen Schwenk Richtung Süden und bogen bald darauf in einen Freeway ein. Ich wusste, dass ich vielleicht einen Fehler beging, aber ich zückte meine Brieftasche, zog den 20er heraus und sagte zu dem Fahrer, »Hier, ich zahl schon mal.« Der Fahrer nahm den Geldschein mit einem schlichten »Danke« entgegen. »Jetzt sitze ich hier also bei euch im Auto, Jungs«, sagte ich. »Hoffe, dass ihr mich gut zum Flughafen bringt.« T-Shirt, der auf dem Rücksitz neben mir saß, der Koffer zwischen uns, lächelte wissend und sagte, »Keine Sorge, Mann, wir sind gute Jungs.« Ich nickte und zuckte mit den Achseln. »Das will ich hoffen, weil ich sonst nämlich ganz schön in der Patsche sitze.« Die drei lachten und dann sagte T-Shirt, »Woher kommen Sie denn?« »Baltimore«, antwortete ich. »Boah, Mann, das muss ganz toll sein bei euch da drüben im Osten, sagen die Leute, alles grün und so.« Ich lächelte und nickte. »Ja, und im Osten meinen Sie, dass Los Angeles das reinste Paradies ist?«
»Nee, Mann, ziemlich rau hier, Mann, ganz schön hart.«
T-Shirt war ganz offensichtlich der Wortführer meiner drei jungen Freunde. Sämtliche Fragen, die wir männerbewegten Typen dort oben in den Bergen diskutiert hatten, waren in diesem Wagen zum Greifen nahe. Deshalb war es an der Zeit für einen Realitätstest. »Wie alt seid ihr eigentlich, Jungs?«, fragte ich. Sie waren 16 und 17. Sie gingen alle noch zur Schule und hatten Teilzeitjobs. T-Shirt und der Fahrer arbeiteten in einem Restaurant. Der stille junge Mann auf dem Beifahrersitz schwieg weiter. »Und was ist mit den Gangs? Gibt es die an eurer Schule?«
»Es gibt überall Gangs, Mann, überall, echt Wahnsinn.«
»Und seid ihr in einer Gang?«, fragte ich.
»Natürlich nicht, Mann.«
»Warum nicht?«, fragte ich.
»Weil das völlig hoffnungslos ist, man bekommt nur eine Kugel in den Kopf.«
»Ja, aber habt ihr denn da, wo ihr wohnt, überhaupt eine Chance, außerhalb einer Gang?«
»Keine Ahnung, aber ich will mir die Zukunft nicht versauen, ich will irgendwas machen.«
»Und was ist der Unterschied zwischen euch und den Jungs, die zu einer Gang gehören?«
»Keine Ahnung, Mann, wir wollen das einfach nicht.«
»Gut, aber warum nicht? Warum seid ihr anders?«, fragte ich ebenso freundlich wie hartnäckig.
»Keine Ahnung, Mann, keine Ahnung, wir haben halt Glück gehabt, schätze ich.«
Ich ließ die Frage eine Zeit lang im Raum stehen, dann bohrte ich weiter.
»Und was ist mit euren Vätern? Hast du zum Beispiel zu Hause einen Vater?«
»Ja, habe ich«, antwortete T-Shirt.
»Und was ist mit dir?«, fragte ich den Fahrer.
»Ja, ich habe auch einen Vater.«
Und er wohnt auch bei euch? Das tut er. Jetzt bekam endlich auch der Bursche auf dem Beifahrersitz den Mund auf. Ich hab auch einen Vater. Und was ist mit den Burschen in den Gangs? Haben die auch einen Vater, der bei ihnen zu Hause wohnt? Natürlich nicht, Mann, keiner von denen. Dann macht es also einen Unterschied, ob man zu Hause einen Vater hat oder nicht? Hakte ich nach. Aber klar, Mann, absolut. Und warum? Ließ ich nicht locker. Was für ein Unterschied macht es, ob man daheim einen Vater hat oder nicht? Wisst ihr das? Was macht das für einen Unterschied? Ein Vater steht immer hinter einem und macht Druck, sorgt dafür, dass man nicht aus der Reihe tanzt. Ja, der sagt einem, wo es lang geht, pflichteten Fahrer und Beifahrer ihrem Freund bei. Dann brachten sie mich sicher genau dorthin, wo ich hin wollte. Der Fahrer fragte sogar, an welchem Terminal er mich absetzen sollte. Die erstaunlichsten Männer, denen ich auf meiner Reise nach L.A. begegnet bin, waren die drei Teenager, Pablo, Juan und Richard. Erstaunlich deshalb, weil sie ungeachtet ihrer widrigen Lebensumstände bemüht waren, gut zu sein. Die Männer aber, denen ich am meisten zu Dank verpflichtet bin, habe ich persönlich nie kennengelernt. Die Väter der drei Jungen. Denn diese Väter haben mich sicher zum Flughafen gebracht. So, jetzt hat mir einer meine Predigt geklaut. Jörg? Nein, das sieht nett aus, aber das ist sie nicht. Das sieht besser aus. Okay, der Pastor war es, ist immer schuld, wisst ihr? Wenn ihr es nicht wisst, der Pastor ist immer schuld. Dankeschön. Kurzer Schreck, aber wir hätten das auch so hingekriegt, oder? Ihr und ich. War jetzt mal ganz mutig. Ich habe ja noch ein Buch, könnt ihr euch ja den Rest noch vorlesen von dem Buch. Melanie, das ist ein Buch für dich. Das heißt Jungen und wie sie glücklich heranwachsen. Kleiner Tipp so. Okay, oder Steffi. Ja, ihr habt's gemerkt, ich will so ein bisschen was über Väter und über Familie sagen. Gott hat sich das so vorgestellt und Gott hat sich Familie ausgedacht. Und unsere Familie ist oder soll sein ein Abbild von Gottes Familie. In so einer Familie gibt es einen Patriarcho, den Vater, der regiert. Das ist normalerweise der Stärkste in der Gruppe mit der Hauptverantwortung. Jetzt denkst du, super, coole Rolle. Aber Gott hat an diese Person den großen Anspruch, seine Frau und seine Kinder bedingungslos zu lieben, für sie zu sorgen und im Zweifel auch sein Leben hinzugeben für sie. Wenn wir die Bibel lesen, finden wir heraus, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau bis hin zur Sexualität ein Bild ist für die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Hast du nicht gewusst? Guck mal in deine Bibel, stopp sie ab und schau hinein. Du wirst Erstaunliches finden. Gott hat auch an den allerersten Anfang ein Ehepaar gestellt, ein Mann und eine Frau, und hat ihnen zusammen einen Auftrag gegeben. Nach der Zerstörung allen Lebens auf der Sintflut hat er das nochmal getan. Gott bewahrte eine einzelne menschliche Familie, mit der er einen Neuanfang machte. Und dann gab's noch eine Familie, die brachte 12 Brüder hervor, nämlich die 12 Stammväter Israels. Und eine weitere Familie, nämlich die 12 Apostel, die Christus sich erwählt hat, die seine, in Anführungszeichen, auch Familie waren. Und diese haben wiederum die Gemeindefamilie hervorgebracht. Es ist nicht genial zu sehen, wie Gott das aufgebaut hat? Mich begeistert das. Geistliche Familie. Der Trend unserer Zeit geht wohin? Für alles hast du jemanden, einen Spezialisten. Für dein Problem mit Gesundheit, mit Ernährung, mit Beziehung, für dein Problem auf der Arbeit, mit deiner Lebensplanung, mit Geld, immer gibt es einen, der dir das sagt, wie du es richtig machst. Es gibt ein Seminar, ein Programm, einen Termin, wo wir hinhetzen, um versuchen, diese Dinge in den Griff zu bekommen. Aber ich denke, dass Gottes ursprünglicher Plan anders ausgesehen hat. Gott hat gesagt, dass wir wachsen, wenn wir zusammen sind. Es ist einfach, sich heilig zu fühlen, wenn keiner in der Nähe ist. Aber wehe dir, du hast Begegnungen mit Menschen und Reibungspunkte mit Menschen. Dann werden viele Dinge, die vorher nicht so sichtbar waren, sichtbar. Und nicht alle sind schön. Stimmt's? Okay, bei euch ist das nicht so, ich weiß. Ihr seid die mega super Christen, aber ich habe das schon erlebt. Also wenn ihr jemanden trefft, wie immer, ne, dann habt ihr jetzt was zum Weitersagen. Also Gott hat gemeint, wir wachsen, wenn wir zusammen sind. Und so lernen wir von Menschen, die unsere geistliche Kernfamilie darstellen. Von Menschen unserer Gemeinde. Und so ist Familie und Familie, also beide Arten meine ich jetzt, mein Eheseminar. Mein Kindererziehungsratgeber. So mache ich statt einem Kochkurs das bei Muttern oder bei irgendeiner lieben Mutti aus der Gemeinde, die das gut drauf hat. Wir lernen durch Beziehungen und wir wachsen durch Zusammensein und indem wir unser Leben teilen. Und für andere Menschen ist vielleicht gerade dein Leben der Glaubensgrundkurs, das Gebetsseminar oder die Konfliktmanagement-Ausbildung, die du gerade so dringend brauchst. Rick Warren schreibt, wenn ein Organ vom Körper getrennt wird, vertrocknet es und stirbt. Es kann allein nicht existieren und genauso wenig können sie es. Getrennt und abgeschnitten vom Blutkreislauf des Körpers wird ihr geistliches Leben verkümmern und irgendwann aufhören zu existieren. Deshalb tritt als erstes Symptom eines geistlichen Zerfalls häufig ein unregelmäßiger Besuch der Gottesdienste und anderer Veranstaltungen der Gemeinde auf. Wenn wir anfangen, die Gemeinschaft zu vernachlässigen, dann wird auch alles andere ins Rutschen geraten. Er schreibt weiter, wer meint, er bräuchte die Gemeinde nicht, ist entweder arrogant oder ignorant. Die Kirche ist so wichtig, dass Jesus am Kreuz für sie starb. Jesus liebte die Kirche so sehr, dass er sein Leben für sie gab. Die Bibel nennt die Gemeinde die Braut Christi und den Leib Christi. Ich kann mir nicht vorstellen, zu Jesus zu sagen, ich liebe dich, aber deine Braut kann ich nicht ausstehen. Oder ich akzeptiere dich, aber dein Leib, vergiss es. Aber genau das tun wir, wenn wir die Gemeinde ablehnen, für unwichtig erklären oder uns über sie beschweren. Gott fordert uns stattdessen auf, die Gemeinde so zu leben, wie Jesus sie lebt. So, hab ja nicht ich gesagt, hat ja Rick Warren geschrieben. Okay. Mein dritter Punkt ist, das, was wir multiplizieren, zeigt, wer wir sind. Es ist sehr modern geworden, traurigerweise, wie ich finde, sich äußerlich verändern zu lassen, durch Operationen zum Beispiel. Es gibt Berichte im Fernsehen, dass selbst schon Teenage-Mädchen anfangen, sich irgendwo was absaugen oder hinspritzen zu lassen. Die Lippen dicker, der Busen größer, der Po kleiner. Es ist total krank, was Menschen tun, wenn ihr Selbstwertgefühl nicht in Ordnung ist. Weil Gott liebt dich trotz Zellulite und dann kannst du es auch, oder? Amen. Ich wusste nicht, dass du welche hast, Schatz, aber okay. Okay, das war jetzt für alle Frauen. Wow. Es geht euch doch gar nichts an, warum lacht ihr jetzt? Aber er sagte so fröhlich Amen, das konnte ich nicht ohne Kommentar lassen. Okay, zurück zu meinem Punkt. Also ich kann mir da irgendwas, ich weiß ja nicht, wie das Zeug heißt, das in die Lippen spritzen lassen oder mir was einbauen lassen oder absaugen lassen. Aber ich kann es nicht weiter vererben. Richtig? Also wenn ich dann so eine Schnute hab und krieg eine Tochter, oder wir haben eine, oder würden noch ein paar kriegen, dann würde ich diese Schnute nicht weiter vererben, wisst ihr? So, die wird dann, ja Gott sei Dank. oder den Atombusen oder den knabenhaften Hintern oder weiß ich nicht, was man sich so wünscht. Das heißt, das, was ich wirklich bin, jetzt mal nicht nur vom physischen her, sondern auch vom geistlich-seelischen her, kann ich gut daran erkennen, was ich in anderen auslöse, was ich vervielfältige, was ich reproduziere, multipliziere, such dir ein Wort aus. Ja? Also wenn einer mit mir 2 Stunden zusammen war oder gar mit mir in einem Haus wohnt, welche Konsequenzen hat das für diesen Menschen? Das zeigt mehr, wer ich bin und wie ich bin, als das, was ihr sonntags hier von mir seht. Stimmt das? Stimmt. Wobei ich nicht sage, dass ich hier eine Show reiße, so dass Gott bewahre. Aber das sagt viel mehr über mich aus. Und bevor wir zum Beispiel jemanden ins Lobpreisteam gelassen haben, haben wir, wenn er verheiratet war, immer gefragt, den Ehepartner, ne, wie sieht's aus, wie siehst du das? Und es ist ganz, ganz spannend, das zu tun. Denn meine Familie zeigt, wer ich wirklich bin. Das, was ich multipliziere, zeigt meine wahren Gene. Ist das wirklich echt? Der schmale Po und die dicken Lippen? Oder ist es etwas äußerlich Verändertes, entspricht aber nicht meinem wahren inneren Menschen, meinen wahren Genen? Bin ich ein Mensch, der ermutigt, werde ich starke, positiv denkende, selbstbewusste Menschen hervorbringen? Bin ich ein Lästermaul, werden sich Leute sauwohl neben mir fühlen, die nichts Besseres zu tun haben, als den lieben langen Tag die Schwächen und Fehler anderer Leute breitzutreten? Ich muss ein drastisches Bild verwenden, verzeiht mir jetzt schon. Gott, ich weiß nicht, aber ich muss einfach immer dran denken, weil mir das in meinem Alltag widerfährt. Wir haben ja ein Kind, ein kleines, ein Baby, und die haben die Eigenschaft, die machen in Windeln, ja? Den Babys verzeiht man, das ist auch nicht schlimm und kriegt man ganz gut weggemacht, das Zeug. Aber es gibt Momente in meinem Leben, da bin ich so in Stress, da wechsle ich die Windel und lege sie nur ab. Und manchmal, 2-3 Mal habe ich das beobachtet, passiert es mir, dass ich dann diese Windel wiederfinde. Aber, oh Wunder, die Kacke ist verschwunden. Weil unser neuer kleiner Hund die so sehr liebt, dass er sie frisst. Und wenn du das nächste Mal über jemand anderen redest, sage ich, bist du genau wie dieser Hund. Weil das Baby hat zwar die Scheiße gemacht, aber du hast den Mund genommen. Okay? Okay, ihr seid immer noch nett zu mir. Okay. Ihr wollt wachsen. Coole Sache. Gott repräsentiert sich uns als liebender Vater. Und eines der eindrücklichsten Beispiele in der Bibel dafür finden wir im Lukas-Evangelium, 15. Kapitel, ab Vers 11. Und das möchte ich uns lesen. Lukas 15, ab Vers 11. Jesus bringt hier ein Gleichnis. Er sprach aber, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Sex, Drugs and Rock'n'Roll haben die früher gesungen, ne? Sowas in der Art. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und dachte, da kommt der Depp. Soll er mal sehen. Wieso? Was habt denn ihr für eine Übersetzung? Da kommt der Depp, dem werde ich jetzt mal eine Moralpredigt halten. Der soll mal sehen, was er davon hat, dass er so mit mir umgegangen ist. Der Mistkerl. Schmeiß die Bibel. Meinst du, Thomas? Stimmt irgendwas nicht. Als er aber noch fern war, hast recht, da steht noch ein anderer Satz, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Okay, das war die andere Variante. Das ist die authentischere Übersetzung. Amen. Mal bis hierhin. Das Erste, was ich hierzu sagen möchte, es gibt Gott. Gott ist Realität. weiß nicht, ob das jeder schon so mitgekriegt hat, aber es gibt einen Tag, da werden wir es alle mitkriegen. Wenn wir in diese Augen sehen, voll Feuer, von denen wir gesungen haben. Und das, dann ist es super gut, das im Leben schon bemerkt und anerkannt zu haben, dass Gott Realität ist und dass man ihn nicht ignorieren kann. Er ist da und er ist hier in diesem Raum. Das Zweite, Gott ist gut, wie ein liebender Vater. Es gibt Menschen, es gibt sogar Menschen, die Christen sind, die ein Bild haben von Gott, die müsste man eigentlich bei der Himmelspolizei anzeigen, wegen Verleumdung oder, ja, das ist, glaube ich, das Wort, was es dafür gibt, strafrechtlich, ne, so Verleumdungsklage. Da wird Gott dargestellt, ich sag mal, fast wie ein Kinderschänder, wie einer, der mal Krebs hier verstreut und mal da ein bisschen AIDS ausbreitet, um irgendwas zu tun. So ist Gott nicht. Ich habe die Bibel gelesen, ein paar Mal, und ich habe mit Gott geredet und ich habe Gott erlebt. Und Gott ist nicht so. Gott ist wie dieser Mann. Und wenn du, jetzt habe ich das schon wieder, vergib mir, aber Paulus hat ja auch von Dreck und Kehricht und dem STH-Wort irgendwie auch geschrieben, im Philipperbrief, nicht jeder übersetzt das so. Aber, und selbst wenn du nach Schweine stinkst, läuft er dir entgegen, nimmt dich in den Arm und heißt dich willkommen. Ist das nicht abenteuerlich? Ist das nicht überwältigend? Ja. Und dann gibt es Leute, die haben irgendwie so ein verdrehtes Bild von Gott. Aber es ist nicht die Realität. Gott ist gut und er ist wie ein liebender Vater. Dann gibt es Leute, jetzt kann ich meinen Koffer wieder einsetzen, vielleicht brauche ich gleich deine Hilfe, Bernd. Sei schon mal, rüste dich. Dann gibt es Leute, die haben einen anderen Koffer mit sich rum und die sagen, ich brauche Gott nicht. Mir geht's super. Und dann redest du mit ihnen und sagst, da gibt's Dinge in deinem Leben, die kannst du am Kreuz abgeben. Es gibt Dinge in deinem Leben, die sind vielleicht nicht so gelaufen. Deine Vergangenheit, all der Mist, ach, ich habe keinem was getan. Hast du nie geklaut? Hast du nie Software kopiert? Musik aus dem Internet gezogen, wo es illegal war? Nee, hast du nie gemacht. Ehebruch? Nee. Hast auch nie eine Frau oder einen Mann auf den Popo geguckt, die nicht zu dir gehört hat? Ehemäßig meine ich jetzt. Hast du immer deine Eltern geehrt? Na klar. Hast nie gedacht, nie will ich so werden wie mein Vater oder wie meine Mutter. Hast immer total begeistert von deinen Eltern. Okay, dann hast du so einen Koffer nicht, das gilt dann nicht für dich. Und wenn du nie was verheimlicht hast, nie gemauschelt hast, nie gelogen hast und deine Steuererklärung immer brav, gewissenhaft ausgefüllt hast, dann ist das natürlich nicht für dich, dann hast du nicht so einen Koffer. Aber die Bibel sagt, wenn du das von dir denkst, dann betrügst du dich selbst, weil jeder Mensch hat so einen Koffer mit Sünde und mit Dreck und mit Schweinekot und mit Fehlern. Brauch dich doch nicht, Bernd, danke. Und da gehört sie hin. Die Kiste. Dann mache ich das auf. Ihr dürft natürlich überhaupt nicht sehen, was da drin ist. Geht euch ja nichts an. Das ist ja mein Koffer. Und dann knie ich da vor Gott und habe ja gehört, was mir einer gesagt hat, dass Gott ein liebender Vater ist und dass er mir entgegenrennt. Auch wenn Dinge in meinem Leben passiert sind, die stinken. Und weißt du, manchmal verdrängen wir das so super. Und vielleicht räumst du mal auf und findest alte Bilder, findest Dinge aus deiner Vergangenheit. Mir ist es neulich so gegangen. Und dann fallen dir Sachen ein, die du längst vergessen hast. Und für all die Sachen in deinem und in meinem Leben, wo wir, die Bibel nennt Sünde, auf uns geladen haben, wo wir Dinge getan haben, die andere Menschen verletzt haben und die Gott verletzt haben, dafür ist Jesus zuständig. Und dafür ist er am Kreuz gestorben. Und dann kann ich auspacken. Hab jetzt nichts drin. Ist ehrlich, nur ein paar Tempotaschentücher. Hab nichts drin. Und dann gebe ich ihm den Blick, den ich dem fremden Mann zugeworfen habe. Und dann gebe ich ihm das Nein beim Zoll, wo ich was hätte sagen sollen. Dann gebe ich ihm all den Müll und all den Dreck, all die Unfreundlichkeit, all die boshaften Gedanken und alles Hässliche aus meinem Leben. Und dann gehe ich ohne den Koffer. Oh. Geht sich leichter? Geht sich viel leichter? Wir denken manchmal, Gott sieht nicht und Gott ist ja nicht da. Aber er sieht, er ist da. Und eines oder das Befreiendste, was ein Mensch in seinem Leben tun kann, ist, den Koffer seiner Vergangenheit vom Kreuz abzulegen. Ist das wahr, dass jemand erlebt? Drei haben es erlebt. Noch jemand? Sag mal Amen, wer es erlebt hat. Amen. Und lasst uns zusammen stehen und lasst uns ein Gebet sprechen zu diesem guten Gott. Gott, ich bin so froh, dass du meinen Koffer genommen hast. Und jedes Mal, wenn ich neu etwas mir auf den Rücken lege und Dinge tue, die dir wehtun, die mich zu den Schweinen, mit dem ich den Schweinen näher bringe als dem Vaterhaus, dann darf ich zu dir kommen und dann vergibst du mir, Gott. Du bist nicht unbarmherzig und bösartig und willkürlich, sondern du bist wie dieser Vater. Und wenn du siehst, dass ich mich auf den Weg mache, dann rennst du los. Und wir beide begegnen uns und fallen uns in die Arme. Und vielleicht heul ich und vielleicht lache ich zugleich, aber ich weiß, ich bin sicher bei dir. Und alles, was mich drückt, kann ich dir geben. Du bist ein guter Gott und das wollen wir anerkennen heute Morgen. Und ich lade euch und sie ein, mir ein Gebet nachzubeten, das ich jetzt vorspreche. Niemand muss das, kein Problem. Aber wer das möchte, zum ersten Mal, zum wiederholten Mal und einfach einen Kontaktpunkt schaffen möchte zu Gott, zu dem Kreuz, und wer diesen Koffer einmal mehr abladen möchte, der darf, ja, ist ganz herzlich eingeladen, dieses Gebet mir nachzusprechen. Okay. Herr Jesus Christus, mir ist klar, dass ich einen solchen Koffer habe, dass es Dinge gab, wo ich Sünde Raum gegeben habe. Jetzt stehe ich vor dir und lade ihn ab. Ich gebe dir all meine Fehler und die negativen Dinge meiner Vergangenheit. Ich wende mich dir zu und bete, führ du mein Leben von nun an. Amen. Amen. Ich danke euch. Und wenn es jemanden gibt, bleibt so lange vielleicht noch stehen, der das zum ersten Mal getan hat, bewusst diesen Kontaktpunkt zu Gott geschaffen und diesen Koffer abgeladen hat, dann möchten wir dich oder sie ganz, ganz herzlich bitten, doch zu kommen. Hier vorne vor das Schlagzeug, da werden zwei liebe Menschen von uns sein, zwei Mitarbeiter der Gemeinde und werden euch kurz in den Nebenraum führen, 5 Minuten mit euch beten, euch was schenken. Ja, es gibt noch ein Geschenk für die, die diesen Schritt gegangen sind. Und seid mutig, schämt euch nicht und geht einfach zu Marian und zu Hilde und ja, ladet ab. Sie helfen euch beim Koffer abladen und sie werden noch ein paar Minuten da bleiben, ne? Dankeschön. Super. Und ihr anderen dürft wieder Platz nehmen. Ich habe nämlich noch was für euch. Wir werden jetzt gleich etwas Wundervolles tun. Ihr wisst es und einige von euch sind heute aus diesem besonderen Grund da. Wir werden 3 wundervolle Kinder segnen. Christus hat das getan, wo die Jünger sie verscheuchen wollten, hat er gesagt, nee, Freunde, so nicht, lass die Kinder zu mir kommen. Ja, die will ich haben, die will ich sehen. Und ich habe jetzt für all die, die noch keine Kinder haben, etwas Lustiges mitgebracht und etwas Nachdenkliches mitgebracht. Womit soll ich denn anfangen? Nachdenklich, gut. Okay, danke. War mir jetzt gerade nicht sicher. Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen. Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, hängtest du mein erstes Bild an den Kühlschrank und ich wollte ein anderes malen. Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, hast du eine streunende Katze gefüttert und ich dachte, es sei gut, Tiere gut zu behandeln. Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen,
liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das Geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.